Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Heute kommt ein neuer Film in die Kinos. Ein Satz, der ein bisschen klingt wie aus guten alten Zeiten. Ein Satz, den wir so schon seit Wochen nicht mehr sagen konnten. Denn die Kinos waren geschlossen und neue Filme liefen, wenn überhaupt, dann nur im Netz. Heute aber ist es soweit. Heute kommt erstmals wieder ein neuer Film in die deutschen Kinos, zumindest in die, die schon wieder geöffnet haben. Monos heißt dieser Film aus Kolumbien, ein Film über Kindersoldaten. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Filmkritiker. Ein neuer Film in den Kinos, das ist eine gute Nachricht, heißt aber noch lange nicht, dass die Kulturwelt die Corona-Krise schon überwunden hätte. Nach wie vor kämpfen viele Kultureinrichtungen und auch viele Künstler und Künstlerinnen mit den Folgen des Shutdowns und die Herausforderungen sind sehr häufig finanzieller Natur. Abhilfe schaffen soll auch hier das milliardenschwere Konjunkturprogramm, auf das sich die Spitzen von Union und SPD gestern Abend geeinigt haben. Denn beschlossen wurden dann nicht nur höhere Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, Bonuszahlungen für Familien und eine Senkung der Mehrwertsteuer, sondern auch ganz gezielte Hilfen für die Kultur. 1 Milliarde Euro zusätzlich stehen für die Kultur zur Verfügung. Wie dieses Geld verteilt werden soll, das erklärte heute Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Christiane Habermals berichtet.
1 Milliarde Euro, um der angeschlagenen Kulturlandschaft in Deutschland wieder auf die Beine zu helfen. Das ist eindeutig mehr geklotzt als gekleckert. Selbst der sonst mit Kritik nicht geizende Deutsche Kulturrat zeigte sich zufrieden mit dem Engagement der Bundesregierung für den Erhalt der Kulturszene. Es sei ein erstaunlicher Erfolg, dass ausgerechnet für die Kultur, die oft am Katzentisch sitze, als einziger Branche ein eigenes Konjunkturprogramm aufgelegt worden sei, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Keine Abwrackprämie für Autos, stattdessen 1 Milliarde für die Kultur. Das sei weit mehr als erwartet.
Und das zeigt auch die Wertschätzung der Politik der Kultur gegenüber. Die wurde ja so in der letzten Zeit manchmal bezweifelt, aber ich finde, hier wird sie deutlich.
Normalerweise verfügt Kulturstaatsministerin Monika Grütters über 2 Milliarden Euro als Budget im ganzen Jahr. Jetzt bekommt sie noch einmal die Hälfte ihres Etats obendrauf, nur um die Folgen der Corona-Krise für die Kultur zu mildern. Das Geld soll vor allem dafür verwendet werden, Kulturstätten schnell wieder funktionsfähig zu machen, damit Kulturschaffende wieder Aufträge und Engagements erhalten und nicht um zusätzliche Hilfen zum Lebensunterhalt der Künstler selbst. Dafür stehe das erweiterte Sozialprogramm zur Verfügung, so Grütters.
Aber wichtig ist ja erstmal, dass sie überhaupt über diese Krise hinwegkommen. Die Künstler als Einzelnes, aber auch die Einrichtungen, weil das ja ihre Einsatzorte sind. Und deshalb haben wir mit diesem Neustart-Kulturprogramm, ich nenne das bewusst so, mit 1 Milliarde auch ein ganz zentrales Ziel im Blick, nämlich erstens, das ist auf die Zukunft gerichtet und zweitens, es geht um eine rasche Wiedereröffnung der Betriebe.
Schon das 130 Milliarden Konjunkturpaket des Bundes enthält vieles, von dem auch die Kultur profitieren wird. Die Entlastung der Kommunen etwa, die ja Träger der meisten Kultureinrichtungen sind, trägt dazu bei, dass in Klammern Gemeinden nicht am Theater oder dem kommunalen Kino gespart wird. Die Überbrückungshilfen für Unternehmen bis zu 249 Beschäftigten werden etwa den vom Stillstand bedrohten Filmproduktionsgesellschaften, Clubs und Kulturveranstaltern zugutekommen. Und die verminderte Mehrwertsteuer ist wichtig für in Not geratene Buchverlage und Galerien. Von der zusätzlichen Kulturmilliarde soll nun der größte Batzen, 450 Millionen, als Infrastrukturhilfe vor allem an private, also nicht öffentlich geförderte Institutionen gehen. Theater und Tanzbühnen, Live-Musikstätten und Musikfestivals, Kinos und Galerien. Um sie in die Lage zu versetzen, trotz der großen Einschränkungen durch die geltenden Hygieneauflagen Programm zu machen.
Wenn ein Theater, ein Privattheater beispielsweise oder ein Festival wieder an den Start ginge, sich aber wegen der Abstandsregeln nur mit einem Drittel des eigentlich möglichen Publikums zufriedenstellen muss, ist das wirtschaftlich häufig nicht sinnvoll, weil sie müssen dafür ihre Leute aus der Kurzarbeit zurückholen. Und damit das trotzdem geht, haben wir uns sehr stark auch auf diese Zielgruppe mit unseren jetzt finanziellen Hilfen ausgerichtet.
Mit zusätzlichen 250 Millionen Euro sollen private Kultureinrichtungen darin unterstützt werden, die für den Weiterbetrieb unter Corona-Bedingungen notwendigen Ein- und Umbauten zu tätigen, also Online-Ticketsysteme, neue Belüftungssysteme, Abstandshalter für Besucherführung. Für digitale Produktionen in Zeiten des Lockdowns sollen weitere 150 Millionen bereitgestellt werden. Einrichtungen in seiner eigenen Trägerschaft, das sind etwa 15% in Deutschland, unterstützt der Bund mit weiteren 100 Millionen Euro. Und auch die Zeitungsbranche und die Privatradios werden von der Bundeskulturmilliarde bedacht. Leer ausgehen dagegen die Kultureinrichtungen in Trägerschaft des Landes und der Kommunen. Hier seien die Bundesländer mit eigenen Programmen zuständig, erklärte Grütters, denn auch in Corona-Zeiten läge die Kulturhoheit bei den Ländern. Mit der Abwicklung des Programms und der Verteilung der Gelder werden vor allem die Kultur- und Branchenverbände betraut werden. Mit denen war in den letzten Wochen intensiv gesprochen worden. Auch das ein Novum in der Kulturpolitik.
Christiane Habermals über das Konjunkturprogramm der Bundesregierung und die darin vorgesehenen Hilfen für die Kultur. Wir haben es gehört, auch die Kinos sollen von diesen Geldern profitieren. Bislang ist der Neustart der Kinobranche ja eher holprig verlaufen. Jedes Bundesland hatte für sich entschieden, wann die Kinos wieder öffnen dürfen. Es gab also keinen einheitlichen Termin. Manche Kinos konnten auch die Hygieneregeln nicht so schnell umsetzen und bleiben weiterhin geschlossen, obwohl die entsprechenden Landesregierungen eigentlich schon grünes Licht gegeben haben. Und auch ein Problem: Welche Filme sollen überhaupt laufen? Es gibt zurzeit kaum neue Filme, weil viele Dreharbeiten und Filmstarts wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden. Heute allerdings kommt tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Wochen ein neuer Film in die deutschen Kinos. Monos, so der Titel, ist ein Film aus Kolumbien. Alejandro Landes heißt der Regisseur. Er hat bislang Dokumentarfilme gedreht und Monos ist jetzt sein erster Spielfilm. Und es geht, Rüdiger Suchsland, um Kindersoldaten im kolumbianischen Dschungel.
Ja, das kann man so sagen. Das sind Jugendliche, so ganz genau weiß man nicht, wie alt die sind. Die kommen in jedem Fall aus indigenen Familien. Da können wir dann schon gleich ahnen, wir bekommen das dann, wenn wir sie kennenlernen, auch ein bisschen genauer mit, dass sie aus armen Verhältnissen kommen, relativ ungebildet sind. Und von Anfang an hat dieser Film dann so einen märchenhaften Charakter. Die Geschichte, die er erzählt, ist vor allem die der inneren Dynamik in dieser Gruppe. Das sind acht, es sind auch junge Frauen dabei. Das heißt, es gibt auch so die üblichen Pubertätskonflikte, man verliebt sich miteinander oder auch nicht, man nimmt Drogen und mit der Zeit eskaliert das Ganze dann und man weiß ja auch nicht genau, was eigentlich los ist. Es gibt so einen äußeren Feind, der wird aber nie gezeigt. Es ist nicht ganz klar, wo wir uns da befinden. Wir sind auf einem Höhenzug in den Anden. Später geht es dann in der zweiten Hälfte des Films in den Dschungel runter. Es gibt eine Geisel und mit der Zeit zerlegt sich gewissermaßen diese Gruppe.
Und es ist aber schon eine bürgerkriegsähnliche Situation, in der wir uns da befinden?
Ja, also es wird schon mal gekämpft, aber selten. Meistens warten die einfach und man weiß nicht so genau, auf was sie warten. Also es ist nicht sehr klar, wo das spielt. Es ist klar, dass es heute spielt. Es ist klar, dass es in Lateinamerika spielt, wahrscheinlich in Kolumbien. Das können wir vermuten, weil der Film ist aus Kolumbien. Aber es wird nie zum Beispiel die FARC, die linke Guerilla-Organisation, mit Namen genannt. Es werden auch nicht die rechten Paramilitärs, die es in Kolumbien ja auch gibt, Mörderbanden, die dann die Bauern drangsalieren, das wird auch nicht genannt. Das heißt, das können wir uns dazu denken. Man muss ja auch wissen, ein Film, der in Kolumbien gedreht wird, der wird natürlich unter Obhut der dortigen Regierung, einer sehr rechten Regierung, gedreht. Und Landes ist Kolumbianer, der Regisseur, aber der hat mit der Regierung auch zusammengearbeitet, auch das Kajak-Team. Es gibt da so eine Wasserszene. Das Nationalmannschaft Kajak hat da mitgearbeitet. Das sind kolumbianische, oft Laiendarsteller. Also man muss sich da an die Gegebenheiten auch anpassen als Regisseur.
Und wie setzt Alejandro Landes all das jetzt filmisch um? Also wenn man sich den Trailer anschaut, dann wirken sowohl die Bilder als auch die Musik sehr atmosphärisch, manchmal auch fast so ein bisschen psychedelisch. Zieht sich diese Stimmung durch den ganzen Film?
Ja, ganz genau. Das ist das richtige Stichwort. Psychedelisch, das ist, ich habe ja eben schon gesagt, so ein bisschen was Märchenhaftes, was Rauschhaftes. Man kann, ganz offen wird zitiert, den Film wie Apocalypse Now, der ja nach Joseph Conrads Herz der Finsternis im Vietnamkrieg gedreht ist. Klarerweise ist das ein Film, der bei dieser Kinderdynamik, es kommen einem auch so Stoffe in den Sinn wie Herr der Fliegen von William Golding, das ist ja auch mal verfilmt worden. Gleichzeitig, neben diesem Märchenhaften, gibt es schon diese anthropologische Konstante, kann man fast sagen, also die Brutalität der Menschen, die zunehmend, weil sie der Zivilisation entrückt sind, zunehmend freigelegt wird. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine tranceartige Stimmung. Ich habe auch gesagt, die nehmen mal Drogen. Das wird vom Film auch sehr ausgiebig gezeigt. Dann sieht man auch ein bisschen so deren Träume. Es ist eine auf eine gewisse Weise bizarre Schönheit der Landschaft. Der Dschungel, die Natur nimmt einen großen Raum ein, sowohl auf der Geräuschebene, wir hören Insekten zirpen, wir hören den Regen, als auch dann auf der visuellen sowieso. Dann spielt diese wunderbar komponierte, von einer sehr bekannten britischen Filmkomponistin komponierte Musik, die spielt auch eine Rolle und verstärkt das Soghafte des Films. Das ist ein sehr, sehr schöner Film, ein sehr, sehr zwingender Film, ein sehr gut gelungener Film, den man unglaublich gerne ansieht, obwohl gleichzeitig auch brutale Dinge geschehen.
Ja, das sprechen Sie jetzt schon so ein bisschen an, diesen Zwiespalt. Es ist ein sehr schöner Film, sagen Sie. Andererseits zeigt er eben auch die Brutalität des Menschen. Was überwiegt? Ist das eher ein Film, der ein pessimistisches Menschenbild vermittelt, oder gibt es auch hoffnungsvolle Momente?
Es gibt auch hoffnungsvolle Momente. Ich glaube, dass es genau um dieses Miteinander eines, wenn man so will, Pessimismus, mindestens Realismus im Menschenbild und der Schönheit der Natur geht. Also es wird beides gezeigt und nebeneinander gestellt. Der Film entscheidet sich nicht, und das sind ja oft die besten Kunstwerke, die nicht versuchen, eine ganz klare These dem Zuschauer zu verkaufen, sondern die ihm eher einen offenen Raum hinstellen, in dem er sich selber platzieren kann, er oder sie, und in dem man wirklich sich auch entscheiden kann, wo man steht. Man geht mit bestimmten Figuren diese manchmal brutale, bittere Reise mit. Und das ist ein sehr schönes, gleichzeitig auch starkes, schreckliches Erlebnis.
Vielen Dank, Rüdiger Suchsland. Unser Filmkritiker war das über Monos, zwischen Himmel und Hölle, gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere dieser Film. Es ist der erste Spielfilm von Regisseur Alejandro Landes und es ist der erste neue Film, der in den deutschen Kinos anläuft, seit diese Corona-bedingt schließen mussten. Die große Corona-Pause, sie war für die meisten Künstler keine Schaffenspause. Trotz finanzieller Sorgen haben viele Kreative weitergearbeitet. Davon zeugen all die Texte, Filme, Theaterstücke und Kompositionen, die in den vergangenen Wochen im Internet veröffentlicht wurden. Wie bildende Künstler die Zwangspause genutzt haben, das zeigt eine Ausstellung im Kunsthaus Bregenz, das morgen wieder eröffnet. Unvergessliche Zeit heißt die Ausstellung. Zu sehen sind Kunstwerke, die laut Ankündigung das Lebensgefühl seit Beginn der Corona-Krise widerspiegeln. Darunter unter anderem Arbeiten von Künstlern wie William Kentridge und der Turner-Preisträgerin Helen Kamek. Christian Gampert, Sie waren schon dort im Kunsthaus Bregenz, konnten sich umschauen. Wie also sieht es aus, das Lebensgefühl in Zeiten der Corona-Krise?
Es sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie das davor. Der Kurator Thomas Trummer hat ganz einfach Künstler gefragt, mit denen er vernetzt war, was macht ihr denn jetzt während dieser lethargischen, toten Zeit? Und sie haben ihm geantwortet und er hat eine Auswahl getroffen. Und ja, die unterschiedlichsten Ergebnisse sind dann hier zu besichtigen. Ich bin mir nicht so sicher, ob man ein Lebensgefühl jetzt so definieren kann. Da sind auch künstlerisch ganz unterschiedliche Arbeiten zu sehen.
Ja, nennen Sie doch noch mal ein paar Beispiele. William Kentridge und Helen Kamek habe ich schon angesprochen. Wer ist noch dabei?
Also gleich im ersten Raum gibt es eine ganze Wand mit Aquarellen von Annette Messager, die sich ja schon immer mit ihrem Körper beschäftigt hat, fragmentierte Körperteile vorgezeigt hat und die jetzt ihren Schädel uns vorzeigt. Sie hatte nämlich Ende 2019 eine Schädel-OP und jetzt sind da lauter so Larven, Totenköpfe, auseinanderlaufende Gliedmaßen, die was sehr Moroses haben und natürlich dieses Gefühl, das einen bei Corona ergreifen kann, ganz gut auf den Punkt bringt. Das hat aber diese persönliche Atmosphäre. Ganz anders dagegen, The Center of the Less Good Idea, das ist eine Künstlergruppe aus Johannesburg, die von William Kentridge geleitet oder inspiriert ist, und die machen das ganz anders, die machen das ungeheuer komödiantisch und komisch. Also die versuchen Corona mit Ironie zu begegnen. Die wollten nämlich ein Festival machen im April dieses Jahres. Das musste ausfallen wegen der allbekannten Beschränkungen und haben gesagt, also jeder macht das, was er eigentlich machen wollte, als Ein-Minuten-Clip. Und dann schneiden wir da eine halbe Stunde zusammen. Da gibt es die verrücktesten Tanzperformances, afrikanische Musik. William Kentridge selber trägt auch mehrere Sachen bei. Er tanzt mit einer Tuba, ganz ungeheuer witzig. Er hat eine ganze Reihe von so animierten Zeichnungen. Also das ist der Versuch, mit Komik auf Corona zu reagieren.
Sie haben vorhin Annette Messager angesprochen, die sich mit einer Operation auseinandersetzt. Das klingt ja so, als wären gar nicht alle Werke, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, erst in den vergangenen Wochen entstanden. Also es sind gar nicht alles direkte Reaktionen auf die aktuelle Pandemie und ihre Folgen?
Doch, die meisten schon. Also auch Messager hat die meisten Aquarelle jetzt in den letzten Wochen gemacht wohl. Helen Kemmock hat ein sehr schönes Video gemacht, wo sie in den letzten Wochen sich selbst beobachtet, ohne selber vorzukommen. Sie hat den klassischen Blick aus dem Fenster in einem Video ganz still gegengeschnitten mit Details aus der Wohnung. Und dazu spricht sie so eine Art Tagebuch, wo sie ihre eigene Trägheit thematisiert. Das lebt aber von diesem Blick aus dem Fenster und von dieser Meditation. Tagebuch-Dramaturgie als solche finde ich jetzt eigentlich nicht so besonders originell. Also jeder führt Corona-Tagebuch, das finde ich jetzt keine tolle Idee. Anja Soliman zum Beispiel tut das auch. Sie nimmt die Sachen, die sie im Internet veröffentlicht hat, ihre ganzen Instagram-Posts, und legt die jetzt hier auf Tische. Das bringt wenig Erkenntnisfortschritt, auch wenn es interessant ist, dass sie in Polen geboren ist und einen ägyptischen Vater hat und eine komplizierte Familiengeschichte. Finde ich jetzt nicht so bewegend, ehrlich gesagt.
Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch kurz auf Markus Schinwald zu sprechen kommen, dessen Werke auch zu sehen sind in Bregenz. Er nimmt historische Porträts aus dem 19. Jahrhundert, bearbeitet und verfremdet sie. Was hat das mit Corona zu tun?
Ja, manchmal glaubt man ja, dass die Kunst doch hellseherische Fähigkeiten hat. Markus Schinwald macht seit 20 Jahren diese Serien, Porträts aus dem 19. Jahrhundert übermalen, die Menschen dort mit so merkwürdigen medizinischen Apparaten zu versehen, sie auch zu vermummen, ihnen eine Maske zu verpassen. Und das sieht zum Teil wirklich so aus wie unser heutiger Mundschutz. Zum Teil sind auch Prothesen dabei, medizinische Apparaturen, so chirurgische Gestelle, Verhüllungen. Das kann man natürlich schon zum Teil als Kritik an der Rolle der Frau verstehen im 19. Jahrhundert, aber auch vielleicht als einen Vorgriff auch auf das, was uns im Moment gerade als Mundschutz und Vermummung so blüht.
Das sagt Christian Gampert über die Ausstellung Unvergessliche Zeit im Kunsthaus Bregenz mit Werken, die das Lebensgefühl in der Corona-Krise illustrieren. Es ist nicht nur ein Stück Architekturgeschichte, sondern auch ein wichtiges Zeugnis der Emanzipationsgeschichte, das jetzt in Berlin dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Die sogenannte Pölzig-Villa. Sie ist das einzige Haus der Architektin Marlene Möschke-Pölzig, eine der wenigen Frauen, die schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Häuser planten. Marlene Möschke-Pölzig war die Ehefrau des deutlich berühmteren Architekten Hans Pölzig, der neben Häusern auch Bühnenbilder entwarf. Und ausgerechnet diese Villa soll jetzt einem Neubau mit mehreren Wohnungen weichen. Dagegen regt sich Protest. Eine Petition fordert, das Haus unter Denkmalschutz zu stellen. Moritz Hohlfelder hat sich in der Villa im Berliner Westend umgesehen.
Die Pforte ist nur angelehnt und lässt sich leicht öffnen. Das Dach des 1930 von Marlene Möschke-Pölzig und ihrem Mann bezogenen Hauses in der Tannenbergallee 28 ist bereits abgedeckt. Rund um die Villa liegen Ziegel und knirschen Tönern unter den Füßen des Besuchers.
Das Dach ist abgedeckt, aber mit einer Plane gesichert, sodass auch keine Feuchtigkeit eindringen kann,
erklärt der Berliner Architekturhistoriker Kolja Missal den Stand der Dinge. Vor rund zwei Monaten hat er die Petition zum Abrissstopp für die Pölzig-Villa gestartet. Das Gebäude wurde von einem unbekannten Investor erworben. Ein neues Haus mit 6 Wohneinheiten soll entstehen.
Aus einer kleinen Petition mit am Anfang 50 Unterstützern sind dann in relativ kurzer Zeit mittlerweile 4.000 Unterstützer geworden. Und es ist so ein richtiger Selbstläufer geworden.
Das Besondere an der Villa: es handelt sich um den wohl ersten umgesetzten Entwurf eines Baus der Moderne in Deutschland durch eine Architektin. Marlene Möschke-Pölzig gründete 1920 als junge Frau mit Hans Pölzig, ihrem späteren Ehemann, ein Bauatelier. Er war damals einer der einflussreichsten Baumeister in Deutschland. Sie als Bildhauerin und Architektin eine Künstlerin, die die Raumkunst revolutionieren wollte. Die Villa im Berliner Westend gilt als fulminanter Entwurf und war das am meisten publizierte Berliner Einfamilienhaus der Weimarer Republik.
Es ist absolut einmalig, zumindest für Berlin, was den Grundriss der 30er Jahre angeht. Wir haben gleichberechtigt neben dem Arbeitsbereich von Frau Möschke-Pölzig und Hans Pölzig einen Kinderbereich, der sehr zentral in den Baukörper integriert ist, mit auch davor im Außenbereich einer Kinderwasserlandschaft, die sich so auch nirgendwo in Berlin findet. Und wenn man dann an die Emanzipationsgeschichte denkt und überlegt, welchen Stellenwert vielleicht auch noch in den 20er Jahren die Frau hatte, ist das absolut einmalig.
Hinter der Villa, auf der Gartenseite, steht eine Terrassentür offen. Wenn man das verlassene und teilweise schon verwüstete Haus betritt, bekommt man sofort ein Gefühl für Marlene Möschke-Pölzigs Idee fließender Übergänge und des modernen Gestaltungspotenzials der Räume für unterschiedliche Lebensabschnitte und Wohnformen. Das Berliner Landesdenkmalamt hat das bisher nicht anerkannt, wegen der umfangreichen Umbauten in den 50er Jahren. Dabei ist das Haus auch als deutsches Kulturdenkmal bedeutend, in dem sich Geschichte wie in einem Mikrokosmos ereignet hat. Möschke-Pölzig versteckte in der Villa während der Nazizeit die jüdische Konzertsängerin und Schauspielerin Ursula van Diemen. Dann, nach dem Tod ihres Mannes Hans Pölzig und dem Auszug, wurde das Anwesen ausgerechnet an Veit Harlan verkauft, den Propagandaregisseur des Dritten Reichs. Er arbeitete in der Tannenbergallee 28 an Jud Süß, hat den Film dort wohl geschnitten und lud zur internen Premiere in seinen privaten Vorführraum ein. Renommierte Architekten haben inzwischen Briefe an den regierenden Bürgermeister Berlins geschrieben. Noch ist Hoffnung, allerdings wenig.
Moritz Hohlfelder über die Berliner Villa der Architektin Marlene Möschke-Pölzig. Sie soll einem Neubau weichen. Architektinnen und Architekturhistoriker protestieren. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Nachdem der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein vor kurzem seine Vorwürfe gegenüber dem Politikwissenschaftler und Historiker Achille Mbembe erneuert hatte, hat ihm nun auch die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lea Roos, den Rücken gestärkt. In einem Gastbeitrag für die FAZ schreibt sie, ein wohl möglicher Rücktritt Kleins komme einer impliziten Aufforderung gleich, die in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland aufgebaute Kultur der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Ermordung von 6 Millionen europäischen Juden ad acta zu legen. Sie habe den Eindruck, dass das deutsche Lernen aus der Geschichte, unser Eintreten für das Existenzrecht Israels ausgespielt werde gegen die Leidenserfahrungen der afrikanischen Völker durch den Kolonialismus und postkoloniale Entmündigung, Ausbeutung und europäischen Rassismus. Schon Mitte Mai hatten sich Wissenschaftler und Künstler aus 30 Ländern in einem offenen Brief hinter Mbembe gestellt. Dem kamerunischen Postkolonialismusforscher wird vor allem eine Relativierung des Holocaust vorgeworfen. Trotz Corona-Krise will man in Cannes nicht komplett auf die diesjährige 73. Ausgabe verzichten. Palmen wird es nicht geben, dafür aber ein Gütesiegel Cannes 2020. Klingt ein wenig nach Landwirtschaft und Lebensmittel und ist auch ähnlich gemeint, erklärte der künstlerische Leiter des Festivals Thierry Frémaux.
Es ist eine Liste von 56 Filmen, die nicht so strukturiert ist, wie man es sonst von Cannes kennt. Es gibt keinen Eröffnungsfilm, keinen Abschlussfilm, keine Wettbewerbsfilme, keinen Certain Regard. Denn in diesem Jahr, in dem das Festival nicht stattfinden kann, werden wir auch nicht so tun, als ob. Wir werden die Filme anders begleiten, virtuell und auf anderen Festivals. Aber die Liste, die ich Ihnen vorstellen werde, ist trotzdem strukturiert und ich beginne mal mit den, sagen wir, alten Hasen von Cannes.
Und zu denen zählen der US-amerikanische Regisseur Wes Anderson mit seinem Film The French Dispatch und gleich zwei Filme des britischen Regisseurs Steve McQueen, und zwar die Produktionen Lovers Rock und Mangrove. Beide thematisieren Polizeigewalt gegen Schwarze und sind damit ja hochaktuell. Aus diesem Grund hat McQueen gerade erst bekannt gegeben, dass er beide Filme George Floyd und all den anderen schwarzen Menschen widme, die ermordet wurden.
Die Kulturmeldungen mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Die Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt, sie sind gleich auch Thema in den Informationen am Abend ab 6:10. Bis hierhin am Mikrofon war Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.